14. Verbunden mit dem Grund allen Seins, Gottes Nähe. Der Religionspsychologe Sebastian Murken untersucht die Religionen als innerpsychisches Phänomen. Er möchte erkennen, welche Auswirkungen die Religion auf das Seelenleben der Menschen hat und welchen Gewinn man aus der Religion für sein Leben ziehen kann. Für ihn ist der Glaube das Erleben und die Gewissheit, gesehen, gehalten und geliebt zu werden und auch verbunden zu sein mit einer Kraft oder einem Wesen jenseits der sichtbaren Welt. Hierin sehe ich die zentrale Antwort der Religionen auf ein menschliches Urbedürfnis, nämlich sich in Verbindung zu bringen zu dem, was jenseits der eigenen Wahrnehmungsgrenze liegt. Die Sehnsucht, sich verbunden zu fühlen mit etwas, das größer ist als diese Welt, können wir bei allen Menschen beobachten. Murken ist überzeugt, dass wir alle neben Autonomiebestrebungen auch das Bedürfnis haben, uns fallen zu lassen, in ein größeres Ganzes aufgehoben und verbunden zu sein. Die Verbundenheit mit der Transzendenz ist wesentlich für den Menschen. Wer diese Verbundenheit spürt, der fühlt sich auch in schwierigen Situationen davon getragen. Der Religionspädagoge Anton A. Bucher konstatiert: Durch Verbundenheit mit Transzendenz können Menschen auch in ausweglosen Situationen davor bewahrt bleiben, in dunkle Depressionen abzugleiten und von lähmenden Ängsten ausgehöhlt zu werden. Zahlreiche Studien belegen, dass Menschen, wenn transzendental verbunden, sei es in einer Religion, sei es in individueller Spiritualität, ein deutlich geringeres Risiko haben, klinisch depressiv zu werden. Wer diese Verbundenheit mit Gott spürt, der erfährt zugleich die Verbundenheit mit allem, was ist. Denn Gott ist der Grund allen Seins. Ein sterbenskranker Familienvater erzählt seiner Seelsorgerin, wie er diese Verbundenheit erfährt. Plötzlich spielte die Trauer keine Rolle mehr. Es gab keine Zeit mehr. Alles war wie ein großes Sein und ich all eins. So sehr all eins, dass das Gefühl, einsam zu sterben, gar nicht mehr existierte. Ich war seiend. Die Frage ist, wie wir solche Verbundenheit erfahren können. Eine wesentliche Bedingung, sich mit Gott verbunden zu fühlen, ist auch, dass ich mit mir selbst verbunden bin, dass ich eine spürbare Beziehung zu mir selber habe. Cyprian von Karthago meint: Wer sich selbst nicht spürt, kann auch Gott nicht spüren. Aber natürlich bedeutet sich selbst spüren noch nicht, dass ich dann auch schon Gott spüre. Die Beziehung zu mir selbst ist nur die Voraussetzung dafür, mit Gott in Beziehung zu treten. Aber die Verbundenheit mit Gott hängt immer auch mit der eigenen Selbsterfahrung zusammen. Das eigene Herz zu spüren, ist der Ausgangspunkt für meine Verbundenheit mit Gott. In Gesprächen erlebe ich oft Menschen, die sich darüber beklagen, dass sie früher eine gute Verbindung zu Gott hatten, sie jetzt aber verloren haben. Wenn ich danach frage, so haben sie Gott früher meist wie einen Freund gesehen, mit dem sie alles besprechen konnten. Teresa von Avila bezeichnet in diesem Sinn Gott als ihren Freund, mit dem sie im Gebet alles ansprechen kann, was sie bewegt. Das ist sicher eine gute Beziehung zu Gott. Da ist Gott ein Du, dem ich alles anvertrauen kann. Dann erlebe ich Gottes heilende Nähe. Papst Franziskus bezieht sich auf diese Erfahrung, wenn er in einer Predigt einmal sagt: Die Nähe ist die Art Gottes. Es tut uns gut, diese liebende Nähe zu erfahren. Aber viele erleben diese Nähe Gottes nicht. Sie tun sich schwer, sich Gott als Person vorzustellen, als ein Du, mit dem sie alles besprechen können. Sie erleben eher eine diffuse Nähe von etwas Numinosem, von etwas Geheimnisvollem. Auch das ist eine Gotteserfahrung. Die Beziehung zu Gott hat immer zwei Aspekte. Sie kann eine Du-Beziehung sein. So hat auch Martin Buber die Beziehung zu Gott gesehen. Er spricht vom ewigen Du. Jedes geeinzelte Du ist ein Durchblick zu ihm. Durch jedes geeinzelte Du spricht das Grundwort das Ewige an. Für Buber ist in jeder tiefen Du-Beziehung zu einem Menschen immer schon die Ahnung vom ewigen Du enthalten, von Gott, der unsere tiefste Sehnsucht nach dem Du erfüllt. Die Beziehung zu Gott hat aber nicht immer einen Du-Charakter, ähnlich dem konkreten Du eines Menschen. Die Beziehung zu Gott kann auch die Verbindung mit dem Grund alles Seins sein. Wir erleben Gott immer auf zwei verschiedene Weisen, persönlich und überpersönlich. Es gibt Phasen, in denen wir Gott als das Du erleben, dem wir alles hinhalten, mit dem wir im Gebet sprechen und Zwiesprache halten können. Dann aber gibt es Phasen, in denen wir Gott eher überpersönlich erfahren, als den Grund allen Seins, als die Liebe, die alles durchdringt, als den Geist, der in allem ist, als die Energie, die alles bewegt. Aber auch zu diesem als überpersönlich erlebten Gott können wir eine Beziehung aufbauen. Eine Studentin beschreibt diese Art von Gotteserfahrung so: Für mich gibt es Gott. Gott ist für mich in jedem Wesen inkludiert. Jedes Lebewesen ist ein Teil von ihm. Wir alle sind ein Teil von Gott. Gott ist das Ganze, die Einheit. Das ist jedoch nicht als Pantheismus zu verstehen, der Gott mit dem Universum identifiziert, sondern, wie die Theologie sagt, als Panentheismus, dass Gott in allem ist. Das meint, Gott geht nicht in der Schöpfung auf, er durchdringt sie. Das Johannesevangelium zeigt uns, wie wir mit Gott in Beziehung treten können. Im ersten Johannesbrief heißt es: Gott ist Liebe, und wer in der Liebe ist, der ist in Gott, und Gott ist in ihm. Johannes spricht von Gott normalerweise immer als einer Person, als dem Vater, der uns seinen Sohn gesandt hat, als dem Vater, der uns liebt. Doch an dieser Stelle bezeichnet er Gott als Liebe. Die Liebe ist überpersönlich. Sie ist eine Macht, die in uns ist, eine Macht, die die ganze Schöpfung durchdringt. Die Liebe ist die Kraft der Verbundenheit. Wenn wir die Liebe spüren, wenn wir uns in der Liebe verbunden fühlen mit allem, was ist, dann sind wir in Gott, dann erfahren wir Gott. Die Evolutionsforscher haben erkannt, dass nicht der Stärkste überlebt, sondern das Lebewesen, das Beziehung aufnimmt zum anderen. So könnte man die Liebe als die kosmische Kraft sehen, die die ganze Schöpfung durchdringt. Wenn wir in den Grund unserer Seele eintauchen, tauchen wir in diese Liebe ein, die uns mit allem, was ist, verbindet. Und in dieser Liebe, so sagt Johannes, sind wir in Gott und Gott ist in uns. Dann sind wir in Verbindung mit Gott und zugleich sind wir verbunden mit uns selbst. Die Bergpredigt Jesu können wir nur verstehen, wenn wir sie von der tiefen Erfahrung unserer Verbindung mit allen Menschen herdeuten. Für Jesus ist die Grundlage seiner Weisungen in der Bergpredigt die Gotteskindschaft. Für Jesus war die Verbundenheit des Menschen mit dem himmlischen Vater, wie er Gott nannte, nicht nur ein unbestrittenes Faktum, sondern die Grundlage seiner gesamten Ethik, wie sie in der Bergpredigt formuliert ist. Das wird vor allem deutlich in seiner Aufforderung, die Feinde zu lieben. Wir können die Feinde nur lieben, wenn wir tief überzeugt sind, dass alle Menschen als Kinder des einen himmlischen Vaters durch diese Kindschaft wesenhaft miteinander verbunden sind. In jedem Feind ist etwas, das auch in mir ist. So bin ich in der Tiefe meiner Seele auch mit dem Feind verbunden. Denn auch er hat Teil am göttlichen Urgrund, auch wenn ihm das oft nicht bewusst ist. So wäre die Schädigung des anderen immer auch eine Schädigung meiner selbst. Gregor der Große erzählte von einer Vision Benedikts, in der er in einem einzigen Sonnenstrahl die ganze Welt erblickt hat. Gregor beschreibt hier eine mystische Schau. Benedikt sieht nicht das Vielerlei, sondern er schaut in den Grund allen Seins. Und er fühlt sich eins mit allem, was er da schaut. Mystik bedeutet einmal ein neues Schauen. Daher spricht sie von Kontemplation, was eigentlich Zusammenschauen bedeutet. Sie sieht alles zusammen. Gott und Welt, Gott und Mensch, Materie und Geist. Und Mystik bedeutet die Erfahrung des Einsseins. In der Tiefe sind wir eins mit allem, was ist. Mit Gott, mit der Natur, mit den Menschen und mit uns selbst. Diese Einheitserfahrung ist eine Gotteserfahrung und zugleich die Erfahrung einer tiefen Verbundenheit mit allem, was ist. In der Tradition der Mystik gibt es aber nicht nur die Einheitsmystik, wie sie vor allem von den griechischen Kirchenvätern beschrieben wird, die damit die bereits erwähnte griechische Philosophie des Hen, des Einen, theologisch aufgreifen, sondern auch die Du-Mystik. Diese Du-Mystik begegnet uns vor allem in der Frauenmystik des Mittelalters. In der Du-Mystik geht es mehr um die Gefühle dem Du gegenüber. Es sind oft erotische Gefühle. In der Erotik fühlen sich die Mystikerinnen des Mittelalters eins mit Christus, eins mit Gott. Es ist ein Einssein mit dem Du, so wie Mann und Frau in der Sexualität eins werden, aber doch immer auch getrennt bleiben. Es ist keine Vermischung zwischen Gott und Mensch, sondern eine tiefe Verbundenheit. Verbundenheit mit Gott führt oft auch zu einer neuen Qualität des Verbundenseins mit den Menschen. So hat es Papst Benedikt im September 2006 in einem Gottesdienst in Regensburg formuliert, einen Satz von Johannes Paul II. Aufgreifend. Wer glaubt, ist nie allein. Gott geht auf uns zu. Gehen auch wir Gott entgegen, dann gehen wir aufeinander zu. Wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, dann spüren wir oft beides. Wir fühlen uns eins mit Gott, aber auch eins mit den Menschen. Das geschieht vor allem auch im Singen. Die Kirchenväter haben das Geheimnis des gemeinsamen Psalmensingens in diesem Sinn verstanden. Wenn viele Mönche alle auf einem Ton singen, dann werden sie miteinander eins. Wenn in einer Kirche alle mit Leidenschaft das Lied singen, »Großer Gott, wir loben dich«, oder in der Christmette »Stille Nacht, heilige Nacht«, dann entsteht ein besonderes, ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Dann stimmen alle in das Lied ein, sie singen gemeinsam, sie tun etwas gemeinsam und fühlen sich so miteinander verbunden. Auch eine gute Predigt kann die Menschen miteinander verbinden und ein gemeinsames, tiefes Erleben einer Osternacht oder einer Christmette lässt die Menschen die Verbundenheit spüren. Ich habe 25 Jahre lang Jugendarbeit gemacht. Zum Osterkurs kamen meist um die 250 Jugendliche. Sie haben die Osternacht, die wir Mönche feiern, mit einem Chor und manchmal auch mit Instrumentalmusik begleitet. In der dreistündigen Liturgie der Osternacht waren aber alle auf das Geschehen der Liturgie konzentriert. Da war untereinander keine Kommunikation. Aber nach der Osternacht war es ein Bedürfnis der Jugendlichen, sich zu umarmen. Die gemeinsame Feier, in der wir alle miteinander auf Christus, den Auferstandenen, geschaut haben, hat uns in einer tieferen Weise miteinander verbunden, als es theologische Gespräche über die Auferstehung vermocht hätten.